Ja, Geschwister, das Thema, das seht ihr da, ne? Das dürft ihr mitlesen auch. Einige Sachen werden wir auch gemeinsam lesen, einiges werde ich alleine machen. Ich muss mal kurz gucken. Ja. Wie man Entmutigungen entgegenwirkt. Ich glaube, dass wir alle schon mal in unserem Leben mit Entmutigung zu kämpfen hatten. Und vielleicht bist du gerade in einer solcher Phase, dass du entmutigt bist. Ja? Der Text im 2. Korinther Kapitel 4, 1 ist ja geschrieben von Paulus, diesem großen Apostel. Und er schreibt, da Gott uns in seiner Gnade diese Aufgabe anvertraut hat, verlieren wir nicht den Mut. Und wenn wir das Leben von Paulus betrachten, dann ist das Schöne, dass die Bibel nicht nur zeigt, welche gewaltigen Siege dieser Mann errungen hat, sondern Paulus, gerade wenn man den 2. Korinther 11 mal liest, der Mann hat ja unfassbare Not durchlebt. Und er schreibt auch an einer anderen Stelle, dass sie sogar am Leben verzweifelt waren und abgeschlossen hatten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da mal beschäftigen. Fehlschläge, Probleme und Prüfungen, die haben wir alle in unserem Leben. Aber das ist entscheidend, nämlich meine Entscheidung. Wie verhalte ich mich? Der Weg des Herrn, dass ich den annehme, dass ich Mut habe. Und der Satan möchte, dass wir den Weg der Mutlosigkeit gehen. Van Fiebern hat mal einen wichtigen Satz gesagt, Mutlosigkeit ist ein Schlupfloch des Teufels. Und nirgends in unserem Leben sind wir mehr in Gefahr, alles hinzuschmeißen, als wenn wir mutlos sind. Und der Satan hat eigentlich nur ein Ziel. Er möchte dich jeden Tag mutlos machen. Er möchte dir möglichst das Leben mit Jesus mies machen. Und er möchte dir einflüstern, das bringt alles nichts. Sieh mal, du betest schon so lange, dass Menschen sich bekehren und bekehren sich nicht. Bringt nichts. Du betest schon so lange, dass in dein Leben was passiert und bringt alles nichts. Sieh mal, du gehst den Weg mit Jesus und es wird immer schwieriger, bringt alles nichts. Guck doch in die Welt. So ein bisschen Lügen ist doch nicht so schlimm. Ja? Und dann ist die große Gefahr, dass wir auf diesen Flüsterungen des Satans hören. Was kann zu Entmutigung führen? Mehrere Dinge natürlich. Und zwar etwas ganz Einfaches. Das Erste, wenn wir Fehler machen. Wir sind ja Menschen und auch als Christen, wir machen Fehler. In 2. König, Kapitel 6, Vers 5, da ist eine interessante Situation. Die Prophetenschüler sind mit den Elisa dort unterwegs und dann steht dort, dabei rutschte einem von ihnen das Eisen seiner Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Oh nein, schrie er entsetzt und wandte sich an Elisa. Herr, was soll ich machen? Diese Axt war nur geliehen. Sieh mal, im Reich Gottes passiert uns das, dass wir arbeiten und Fehler machen. So wie dieser Mann. Der wollte etwas Gutes, der wollte die Prophetenschule aufbauen und dabei passiert dir ein Malheur. Und das passiert dir auch. Du willst mit Jesus leben, in der Gemeinde oder wo auch immer. Und vielleicht hast du auch schon manchmal die Axt im Wasser fallen lassen, ja? Und alles, was Gott dir gibt, ist geliehen. Deine Gaben, deine Fähigkeiten, egal was du machst. Es ist Leihgabe Gottes. Und manches Mal sind wir vielleicht wie der Prophetenschüler auch erschreckt und sagen, Herr, ich habe versagt. Lernt von diesem Prophetenschüler. Der ist nicht zu stolz gewesen, das zu verheimlichen. Das machen wir auch, wenn wir Fehler machen, verheimlichen wir das. Wo ist denn die Axt? Welche Axt denn? Steh zu deinen Fehlern. Und was wir alle brauchen, wir brauchen eine Lisa. Wir brauchen einen gereiften Menschen, der uns hilft, wieder auf den Weg zu gehen. Wo wärest du gewesen in deinem Leben und ich, hätten wir nicht Geschwister, die auf uns aufgepasst hätten, die für uns gebetet haben, die uns angerufen haben, eingeladen haben, uns nachgegangen sind. Und das Schöne ist, dieser Prophetenschüler, der wusste, mein Herr, der Elisa, ich darf zu ihm mit dem Zerbruch und mit den Fehlern kommen. Weißt du eigentlich, dass Jesus speziell für dich da ist, für dein Versagen? Das musst du dir bewusst werden. Du hast ihn doch auch eingeladen, weil du ein Versager und eine Versagerin bist. Und deswegen laufe nie von ihm weg. Sag ihm, Herr, hier habe ich einen Fehler gemacht. Und die Geschichte geht weiter. Elisa hilft, dass es wieder zum Vorschein kommt. Und noch viel größer als Elisa ist unser Herr Jesus, der das, was wir verlieren, wieder gut macht, wenn wir zu ihm kommen. Das Zweite, was zu einer Entmutigung führen kann, ist, mein Einsatz wird nicht wertgeschätzt. Paulus muss im 2. Korinther 3, 1 etwas schreiben. Fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen, oder haben wir es, so wie manche andere, nötig, auch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Paulus hat diese Gemeinde gegründet und jetzt muss er sich rechtfertigen, ob er ein Apostel ist. Da könnte man sagen, seid ihr verrückt geworden, liebe Korinther? Und kennst du das vielleicht in deinem Leben auch? Du hilfst, und dann kriegst du noch eine reingewirkt, ja? Manchmal haben wir doch als Christen, die wir den anderen dienen, das Gefühl, für was machen wir das eigentlich? Du hilfst, du willst Menschen helfen, du tust ihnen etwas Gutes und die Dankbarkeit ist, dass sie dich abrasieren, dass sie hinter den Rücken reden. Merk dir eins, jedes wahre Kind Gottes muss durch diese Schule. Jesus selbst musste durch diese Schule. Niemand hat bessere Taten vollbracht als er. Niemand hat mehr geliebt als er. Und was war am Endeffekt die Rechnung? Das Kreuz. Den liebenswürdigsten Menschen, der je auf Gottes Erdboden gewandert ist, war Jesus. Und man schrie zu ihm, kreuzige, kreuzige, kreuzige. Ich kann euch nur eins sagen, hier steht etwas Wichtiges. Ich bereue nicht meine Vergangenheit, sondern nur die Zeit, die ich für falsche Menschen geopfert habe. Manchmal muss Gott uns auch die Augen öffnen. Kennst du das auch, dass du merkst, du hast viel Zeit investiert und das war für die Katz? Das kommt, passiert. Aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wir können darunter zerbrechen. Wir können so entmutigt werden, dass wir sagen, jetzt mache ich gar nichts mehr. Und jetzt sollen die Menschen verrecken, ist mir völlig egal. Ich kümmere mich um die nicht mehr. Das kann passieren. Man kann so entmutigt sein, dass man alles hinschmeißen möchte. Aber auch dort ist es einfach wichtig, dass wir damit auch zu unserem Herrn kommen. Aber wenn mein Einsatz nicht wertgeschätzt wird und ganz im Gegenteil, du tust etwas Gutes und kriegst noch eine hinter den Ohren, dann macht das etwas mit uns. Und das kann uns ganz schnell sehr, sehr mutlos machen. Dann noch etwas, was hier oben steht, man sieht kaum Frucht. In Galater 4,11 sagt Paulus, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Vielleicht ist das auch etwas, dass du investierst und es scheinbar nichts rauskommt. Es kann sein, dass du in deiner Familie ständig mit Menschen sprichst und sprichst und sprichst und sprichst und die sagen, ja, schön, das ist wunderbar und wunderbar, und sie bekennen sich nicht. Oder es kann sein, dass du mit jemandem Bibelarbeit machst und hilfst denen und machst und tust und nimmst Zeit und investierst und investierst und dieser Mensch geht trotzdem seinen eigenen Weg. Oder du betest mit Menschen in der Seelsorge über Wochen, über Monate, bis in die Nacht. Und am Ende verliert, geht er seinen eigenen Weg weg von Herrn Jesus. Hast du denn manchmal nicht das Gefühl schon gehabt, dass die Frucht nicht da ist? Ich fand dieses Bild so schön. Erfolg ist nicht immer das, was du siehst. Präg dir dieses Bild ein. Manchmal siehst du nur ganz wenig, was man sieht, aber es sind tiefe Wurzeln in Christus. Manchmal scheint das ganz viel Tralala zu sein, aber ist nichts da. Gott beurteilt ganz anders. Gott beurteilt ganz anders. Und nimm eine Sache mit in dein Leben. In Jesaja 55, Vers 11 steht, da sagt der Herr, mein Wort kommt niemals leer zurück, sondern es führt aus, wozu ich es bestimmt habe. Und das musst du dir merken. Nicht, wozu du es bestimmt hast, Nein, wozu er es bestimmt. Und es kann sein, dass Gott dich nur gebraucht, um zu säen. Und du siehst keine Frucht, wie Jeremia. Dieser arme Prophet, andere Propheten durften viel sehen. Der arme Kerl durfte so gut wie gar nichts sehen. Ich bewundere Jeremia, dass der immer noch den Herrn so treu war. Aber als er tot war, nimm andere Geschwister, auch an Daniel, der liest die Prophezeiung eines Jeremias und wusste, aha, 70 Jahre babylonische Gefangenschaft und so. Und dann wirkte er nach dem Tod. Und heute ist Jeremia in Israel unter den Juden ein ganz verehrter Prophet. Ja. Vielleicht gehört das zu deinem Leben, dass Gott dir nicht so viel zeigt. Warum? Das weiß ich nicht. Das bedeutet aber nicht, dass dein Leben fruchtleer ist. Überlass die Frucht den Herrn. Bleib du nur treu am Ball und geh deinen Weg weiter. Gott beurteilt oft ganz anders. Noch ein Punkt, wo man entmutigt sein kann. Menschen, denen man geholfen hat, wenden sich gegen einen. Im zweiten Buch Mose 17, Kapitel 17, die Verse 2 bis 4, da steht, da machten die Israeliten Mose Vorwürfe und forderten, gib uns Wasser zum Trinken. Warum macht ihr mir Vorwürfe, entgegnete Mose. Und warum fordert ihr den Herrn heraus? Die Israeliten aber waren sehr durstig und sie beklagten sich bei Mose. Warum hast du uns bloß aus Ägypten geführt? Etwa damit wir und unsere Kinder und Vieh verdursten? Da schrie Mose zum Herrn, was soll ich nur mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Manchmal habe ich so gelesen, als ich den Mose gelesen habe, das kann ja wohl nicht sein, ja? Und als ich das Verhalten Israel manchmal so gedacht habe, ich sage, das ist wie so undankbares Volk, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber so ist der Mensch. So sind wir auch. Ich möchte gar nicht jetzt Israel hier anklagen, so bist du und ich auch. Wie oft hat unser Gott uns geholfen und wie oft müssen wir zugeben, dass wir auch schnell dabei sind, wieder uns zu ärgern über ihn. Gott hat uns so oft geholfen und dann hilft er uns mal nicht, wie wir wollen und dann möchten wir am liebsten alles stehen lassen. Sieh mal, wer dir in den Rücken fällt, tut es nur, weil er es sich von vorne nicht getraut hätte. Das ist ein sehr guter Spruch. Es sind oft feige Menschen. Anstatt zu einem Bruder und zu einer Schwester zu gehen und sagen, du, ich habe ja mein Problem. Dann redet man und sägt ihn hinten ab. Wir müssen als Gemeinde dafür beten, dass der Herr uns immer wieder hilft. Davon bin ich nicht gefeit und Gino nicht und kein Mensch auf dieser Erde, dass wir nicht auch Kommunikationsfehler machen. Ich habe in meinem Leben manches Mal Fehler gemacht. Genau da. Anstatt direkt mit den Menschen zu sprechen, habe ich es gut gemeint vielleicht, habe aber einen Umweg gewählt. Und ich habe gemerkt, im Endeffekt, ich habe es gut gemeint, aber es ist nichts Gutes rausgekommen. Ich kann dir das auch nur so ans Herz legen und mir an erster Stelle predigen. Geh sofort immer direkt zu diesen Menschen, wo du ein Problem hast. Und bevor du den am Hals hast, ja, frag ihn erstmal, sag mal, wie war das eigentlich? Und ich sage dir nur, wenn du nur diese Frage stellst, werden sich zu 80% die Probleme schon beseitigt haben. Denn oft sind es andere Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, als Menschen untereinander aufzuhetzen. Manche Menschen sind Massenmörder, wenn sie reden. Massenmörder. Und sieh mal, lass uns da wirklich aufpassen. Eigentlich morgens früh, wenn wir aufstehen, sollten wir sagen, Herr, das hier, bring bloß unter deine Kontrolle. Hiermit können wir die ganze Hölle anbrennen. Kennt ihr das? Man nimmt sich vor und will nett sein, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann haben wir alle so unsere Schmerzgrenze. Und wenn die überschritten ist, oha, das sage ich euch. Da habe ich einen Wortschatz, das wusste ich gar nicht, dass ich die Wörter kenne. Ja, also da kann man manchmal von sich selbst nur Angst kriegen und kann sagen, lieber Herr, hilf mir bitte. Aber sieh das auch so, Menschen, die über dich reden, sind in Wirklichkeit bedauernswerte Menschen, sind feige, sind Menschen, die, für die man eigentlich beten sollte, auch wenn es schwerfällt. Ich weiß, manchmal möchte man die lieber erwürgen, anstatt zu beten, aber wir sollten für sie beten. In der Bibel steht, dass wir für jedes unnütze Wort einmal vor dem Herrn Rechenschaft geben. Ja, da haben wir viel auf den Knien noch zu tun, ja. Noch etwas. Bewährte Mitstreiter bekommen von Gott einen anderen Platz zugewiesen. Zum Beispiel in 2. Könige steht in Kapitel 2, Vers 11 und 12, während die beiden so in ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer gezogen von Pferden aus Feuer und trennten die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Elisa sah es und schrie, mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Doch schon war alles vorbei. Aufgewühlt packte Elisa sein Gewand und riss es in zwei, ein Zeichen der Buße, der Trauer. Sieh mal, ist das manchmal nicht einfach, ja? Man geht eine Wegstrecke, man hat Geschwister, mit denen man sich gut versteht, und plötzlich sind sie nicht mehr da. Vielleicht reißt der Tod sie weg. Manchmal sind das auch Führungen. Manchmal dürfen wir eine gewisse Zeit mit Geschwistern leben und dann führt der Herr sie woanders hin. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben auch schon mal so persönlich gespürt hast, dass ein Mensch, der für dich immer da war, eine alte Glaubensmama oder einen alten Glaubensvater, ja, ich habe die auch erlebt, und dann sind die plötzlich nicht mehr da. Und ich vermisse manchen alten Menschen auch, wo ich dann mal hingehen konnte, reden konnte, beten konnte, ja. Und wenn die dann nicht mehr da sind, dann kann man manchmal mutlos werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn so die alten Geschwister, die wir über Jahre kannten, die treu waren, wenn die nicht mehr da sind und man ist so zu Hause und denkt so, jetzt ein Gespräch mal, ja. Die Schwester XY oder der Bruder XY und du willst einen Telefonhörer wählen und sagst, er ist ja gar nicht mehr da. Ich habe heute noch Nummern gespeichert in meinem Kopf von zwei alten Schwestern, die ich sehr geschätzt habe, die ich oft in mein Leben angerufen habe, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und ob die das glaubt oder nicht, ich habe so manches Mal, als das noch sehr frisch war, das Telefon gezückt und wollte sie anrufen und habe gesagt, Christian, die sind doch gar nicht mehr da. Sie sind schon beim Herrn. Und das hat mir manchmal auch so echt sehr traurig gestimmt. Ja? Und das macht etwas mit uns. Hier steht etwas, ein einziger Mensch fehlt und die ganze Welt ist leer. Kennt ihr das? Das kann manchmal in der Familie auch sein, ja? Wenn Gott jemanden wegreißt aus unserer Mitte. Ja? Und da sind ganz viele Menschen um dich rum und die meinen das gut, aber sie können diesen Menschen nicht ersetzen. Alle versuchen sich zu trösten, das ist gut gemeint. Aber du hast das Gefühl, als ist es ein Reden gegen den Wind. Niemand kann die Trauer auffangen. Niemand weiß wirklich, wie du fühlst. Und du musst damit leben, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Und das Schlimmste ist, oft in der ersten Phase, dann geht es noch, aber wenn du irgendwann an den Punkt kommst, wo es Realität wird, wo du merkst, der kommt wirklich nicht mehr. Das sind die schlimmen Tage. Ja. Und da sind wir doch alle oft entmutigt, oder? Dass wir manchmal denken, Mensch, Herr, der hätte doch noch hier sein können oder die hätte doch noch hier sein können. So ein bisschen noch bei uns. Ja. Manches Mal habe ich früher in meiner Trauer auch zum Herrn gesagt, ach Herr, was würde ich jetzt geben, noch mal eine Stunde mit dieser Person zusammen sein zu dürfen. Und dann hat der Herr mir geantwortet und hat gesagt, Christian, der ist doch jetzt bei mir. Und außerdem, deine Bitte ist doch viel zu schwach. Du wirst die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und so greift Gott in unserem Leben ein. Ich kann euch eins nur sagen, wenn du Trauer in deinem Herzen hast, ja, und wenn es dir schwerfällt, Menschen vermisst. Wisst ihr, was ich damals gemacht habe, als mein Vater gestorben ist? Da habe ich etwas gesagt. Ich habe zu Herrn Jesus gesagt, Herr, du hast mir mein Herz rausgerissen. Niemand kann diese Lücke schließen. Aber jetzt sei du mein Vater. Und ich bin hier, der Herr ist hier gegenwärtig. Ja? Von diesem Zeitpunkt an habe ich Gott, den Vater, kennengelernt wie nie zuvor in meinem Leben. Aber diese Entmutigung, die können kommen, Geschwister. Und wir dürfen ihnen das sagen. Ich habe das den Herrn auch oft gesagt. Ich sage, Herr, ich will nicht undankbar sein. Ich habe meine Mama, ich habe meine Geschwister, ich habe meine Frau, ich habe wunderbare Kinder und Enkelkinder. Ich will nicht undankbar sein. Aber diesen Menschen kann keiner ersetzen. Ich habe immer früher gedacht, naja, irgendwann wird man ja damit fertig. Man lernt vielleicht damit ein bisschen umzugehen, aber fertig nie. Und das ist unser Los, Geschwister. Und deswegen freue ich mich auf die Ewigkeit. Deswegen freue ich mich an den Tag, wo wir nie mehr Abschied nehmen müssen. Wisst ihr? Ich hasse das, Abschied zu nehmen. Ich hasse das, geliebte Menschen in den Tod gehen zu lassen und dass sie nicht mehr da sind. Ich hasse den Tod bis aufs Letzte. Und ich glaube, dass Gott ihn auch hasst, weil er das nicht geplant hat. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Wisst ihr, je mehr ich darüber nachdenke, desto lieber gewinne ich Jesus, dass er diesen Gräueltod besiegt hat. Er hat nicht mehr den Triumph über unser Leben, ja? Sondern dann steht Jesus da und sagt, er lebt. Das Grab ist leer. Ja? Ja, was hilft denn aus der Entmutigung zu kommen, Geschwister? Das Erste, mir bewusst machen, dass Gott mich in diese meine Arbeit gesandt hat und an diesem Platz, wo du stehst. In 2. Korinther 4,1 sagt ja Paulus, da Gott uns in seine Gnade diese Aufgabe anvertraut hat. Du bist in deiner jetzigen Situation, in deiner Familie und wo du auch bist, am Arbeitsplatz, im Geschäftsleben oder wo auch immer du bist, als Rentner oder wo auch immer. Gott hat dich jetzt da reingesetzt. In deiner Familie, wo alles durcheinander geht, wo du das Gefühl hast, der Jesus, mir fliegt alles um die Ohren. Und der Herr hat gesagt, und ich bin trotzdem hier. Sieh mal, bei der Schöpfung, da war die Erde wüst und leer. Wüst und leer. Da war nichts. In diesem ganzen Chaos. Und Gott hat Stück für Stück so in diesem Chaos angeordnet, dass eine geniale Schöpfung entstanden ist. Nicht nur der Mensch als Oberkrone, auch die Schöpfung. Was für eine Schöpfung, ja? Und das nimm bitte mit. Gott hat sich 6 Tage Zeit gelassen, um aus einem Chaos ein Paradies zu schaffen. Aber er hat aus dem Chaos ein Paradies geschaffen. Und er wird in deinem Chaos, Bruder, Schwester, etwas Herrliches machen. Nur Gott hat eine andere Zeitrechnung. Aber lass dir nicht vom Teufel einreden. Lass dir nicht vom Teufel einreden, dass es alles sinnlos ist. Es ist nicht sinnlos. Alles, was du gerade durchlebst, hat Jesus vorher geprüft. Und er lässt nur das vorbei an sich und an dich rantreten, was er benutzt, um dein Leben zu segnen. Manchmal sind die Dinge so, dass wir sagen, Herr, was soll denn das für ein Segen sein? Aber wenn wir eines Tages vor ihm sind und wenn wir sagen, Herr, gerade in den verrücktesten Lebenssituation meines Glaubenslebens, wo ich alles hinschmeißen wollte, da hast du am meisten getan. Und das ist unser Kampf, den wir haben. Wir wissen, dass das stimmt, aber wir leben im Hier und Jetzt. Ja? Aber das macht dir bewusst, lieber Bruder, liebe Schwester, hier steht etwas, wo Gott dich hingesät hat, dort sollst du blühen. Er bringt dich hinein in Situationen. Und er möchte, dass du wie eine Blume in dem ganzen Trostlosen blühst. Vielleicht kannst du das heute Abend so mitnehmen, dass du merkst oder dass du dir bewusst machst, Herr, du hast mich jetzt in diese Not reingebracht, damit an diesem dunklen Ort dein Licht groß wird. Sieh mal, vielleicht gebraucht Gott die ganzen Schwierigkeiten und Entmutigungen in dein Leben. Und irgendein Mensch, den du gar nicht kennst, der bekommt von deiner Not etwas mit. Und der beobachtet dich. Liest dieser Mensch immer noch die Bibel? Ja. Geht dieser Mensch immer noch in die Bibelstunden? Ja. Geht diese Person auch nur regelmäßig zum Gottesdienst? Ja. Glaubt diese Person immer noch, dass Jesus alles richtig macht, obwohl das Leben in dieser Person, bei dieser Person alles andere als nett ist? Ja, dann bekehre ich mich. Das muss ein Gott sein, der alles kann. Versteht ihr? Ihr werdet euch eines Tages wundern, Geschwister. Ich möchte das heute mal so seelsorglich euch mitgeben. Vielleicht bist du deswegen in dein Leben so gebeutelt von Not und Elend, weil Gott aus deinem Leben etwas Wunderbares machen will. Du denkst vielleicht manchmal, ja, was hat das alles für einen Sinn gehabt? Und eines Tages, ja, da wirst du in der Ewigkeit sein. Und plötzlich tickt vielleicht jemand hinten auf dich und du sagst, hallo, wer bist du? Ja, ich bin, keine Ahnung, Katharina oder Katrin oder Ilse, ja. Ich kenne dich nicht, das weiß ich, aber ich kenne dich. Woher? Warst du nicht die Schwester, die ständig diese Probleme hatte? Und ich habe mich echt gewundert, dass du beim Herrn geblieben bist, ja. Ich darf dir einfach nur sagen, der Herr hat dein Leben gebraucht, ich habe mich dadurch bekehrt. Und wenn das nur ein Mensch macht über unser Leben, dann hat sich alles gelohnt. Wenn nur ein Mensch Mut kriegt, durch unser kleines erbärmliches Leben zum Herrn zu finden, hat sich die ganze Ewigkeit gelohnt. Wenn du einen mitnimmst, möchtest du das? Ich ja. Ich möchte Menschen mitnehmen. Ich möchte am liebsten alle mitnehmen da oben. Versteht ihr? Alle mitnehmen. Das Zweite, sich völlig und ganz auf Gottes Wort stützen und verlassen. Das ist der Schlüssel. In 1. Petrus 1,25 steht, aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündigt wurde. Das ist so wichtig, ja. Das Wort Gottes hat für immer und ewig Bestand. Ich glaube an die Kraft der Bibel. Das ist die Kraft, oder? Sieh mal, alles wird vergehen, aber nicht Gottes Wort. Wir Menschen sind doch eigentlich gar nicht so dumm. Ich sage es einfach mal. Ja? Wir beschäftigen uns doch nicht mit sinnlosen Dingen eigentlich. Wir investieren doch Zeit, wo wir der Meinung sind, da kommt was Gutes bei raus. Sonst investierst du doch keine Zeit. Aber wisst ihr, die hundertprozentige Sicherheit haben wir nirgendwo. Außer in Gottes Wort. Und wisst ihr, alles verändert sich. Die Meinung, die Situation, die Politik, alles verändert sich. Christen verändern, plötzlich machen die andere Sachen. Alles verändert sich, aber Gottes Wort nicht. Gottes Wort, wenn ich das so sagen darf, ist die einzige Konstante im ganzen Universum. Wenn Gott etwas sagt, nimmt er das nie zurück. Gott muss nicht sagen, oh sorry, ich habe nicht weit gedacht, ich bin jetzt ein bisschen weiter, ich nehme das jetzt mal zurück. Du kannst dich darauf total verlassen. Und ich möchte dir das so mitgeben. Stütz dich wieder ganz neu auf deine Bibel. Stürz dich hinein da, flüchte in das Wort Gottes. Das ist das einzige Fundament, was nie zerbricht. Und Gott hat immer ein Wort für dich. Immer. Er hat immer ein Wort für dich. Gott weiß zu trösten wie kein anderer. Und ich sage euch eins, ich wäre schon lange nicht mehr auf dem Weg, wenn Gottes Wort mir nicht immer wieder zur richtigen Zeit das Richtige gesagt hat. Kennt ihr das nicht manchmal auch, dass du manchmal so total kaputt bist? Ja? Und dann sagst du, hey, ich brauche jetzt ein Wort, ich drehe durch. Ja? Und dann liest du und scheinbar passiert nichts. Und dann irgendwann, wenn du gar nicht mehr damit rechnest, vielleicht manchmal eine SMS oder eine Postkarte oder keine Ahnung, da kommt ein Wort und du denkst, bumm, Herr Jesus, das hat gesessen. Ja? Das Wort Gottes. Und dann ist etwas ganz Wichtiges, das müsst ihr lernen, Geschwister. Sich bewusst machen, dass der wahre Kampf in der unsichtbaren Welt stattfindet. Und damit haben wir zu kämpfen und das ist unsere Not. Wir leben in einer sichtbaren Welt, haben aber die Feinde in der unsichtbaren Welt. Und das macht unser Leben oft so schwer. Ja? Epheser 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das musst du dir bewusst machen. Der Satan ist dort und er will kämpfen mit Hoffnungslosigkeit, Zweifel, Lügen und allen möglichen Kram. Und deswegen sagt der Epheserbrief, wir müssen die ganze Waffenrüstung haben und der Glaube ist das große Schild, wo alles abprallt. Und auch dieser Dennoch-Glaube, Ja? Die Bibel sagt, wenn dein Glaube wie ein Senfkorn ist, das kannst du gar nicht sehen, der langt. Es ist nicht der große Glaube, der dich durchdreht. Es ist dein kleiner Glaube an einen großen Gott. Das ist entscheidend. Nicht ein großer Glaube, den haben wir alle nicht. Wenn der Glaube wie ein Senfkorn ist und du setzt dein Vertrauen auf Jesus, dann ist nicht dein kleiner winziger Glaube das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass du dich mit diesem kleinen Licht an den wendest, dem alle Macht gegeben ist. Versteht ihr? Das ist so wichtig. Manchmal kann ich gar nicht glauben. Manchmal bin ich in Situationen, wo ich auch nichts mehr sehe. Ja, und was mache ich dann? Den kenne ich ja auch so ein bisschen. Den kennt er, glaube ich, auch. Ja? Und der lässt nicht locker. Der lässt nicht locker. Ich habe immer früher gedacht, je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, haut er ab. Das ist genau das Gegenteil. Ich bin auch ehrlich zu euch, als ich damals so jung war, habe ich gesagt, ich gehe den Weg nicht mehr so klar mit Jesus. Das wird ja immer verrückter. Als ich gar nicht so mit Jesus unterwegs war, habe ich Ruhe gehabt. Und jetzt gehe ich mit Jesus, kriege ich nur noch mehr Probleme. Ja, kennt ihr das? Das ist so. Du willst mit Jesus volle Pulle Kanne geben und dann gibt's einen, kriegst du nur noch Probleme. Was ist denn das? Und dann lässt du mal so ein bisschen das alles schleifen. Ist alles ruhig. Aber wisst ihr, wir sind berufen zum Kampf. Aber merkt ihr eins, wir kämpfen nie gegen Menschen. Und wisst ihr, das ist unser Untergang. Wir schauen auf Menschen, die uns beleidigen, verletzen und alles. Ja, und dann werden wir giftig. Und wisst ihr, der Teufel, der will, dass wir das hier boykottieren, dass das gar nicht da ist. Und dann werden wir ein Menschenhasser. Dann werden wir verbittert. Dann können wir die Menschen von morgens bis abends noch den Hals umdrehen. Und das will der Teufel. Der Teufel möchte, dass du in deine Probleme den Menschen siehst. Und dann hat er dich. Dann hast du verloren, das sage ich dir. Du hast verloren. Und das fällt mir auch oft schwer. Aber manchmal möchte man schon gerne, so wie du mir, so ich dir, aber so ich dir zehnmal, ja? Nein, bleib ruhig. Leg das dem Herrn ab. Und sieh, jetzt will der Teufel mich angreifen. Jetzt möchte er mich aus meiner Reserve locken. Und Herr Jesus, ich habe dir versprochen, dass ich dir mein Leben übergib. Du hast jetzt das Sagen und ich bleib ruhig. Es ist oft schwer, ne? Kennt ihr das? Oh, das ist manchmal, wo ich den Glauben auch hinschmeißen könnte, ja? Wo ich mal sagen könnte, lass doch mal den Glauben und so, ja? Kennt ihr das? Und der Herr sagt, nein, nein. Nimm den Schild des Glaubens. Wenn du morgens früh aufstehst, ja? Nimm dir Zeit für Gottes Wort. Und wenn es nur ein Wort ist. Ich habe mir angewöhnt, darf ich euch mal ein paar Geheimnisse sagen aus meinem Leben? Ich habe mir angewöhnt, wenn ich morgens den Wecker ausmache von meinem Handy, da habe ich eine Losung da drauf, ja? Und das Erste, was ich morgens angucke, ist nicht eine SMS und auch nicht Telegram, auch wenn ich da auch morgens Friedrich Schwester Moin Moin sage. Ja, das Erste, was ich habe, wenn ich die Augen aufblicke, ist, ich habe die Losung vor mir. Das sind zwei Worte aus dem Alten und Neuen Testament. Und damit kann ich durch den Tag schon mal gehen. Und natürlich ist das nicht alles, dann mache ich auch stille Zeit. Aber das ist so herrlich. Gewöhnt ihr das doch an. Wir haben doch alle fast ein Handy, ja? Die Losung kann man da auf eine App rauf, oder ich weiß gar nicht, wie das geht, wo ist mein Sohn, der weiß das. So, kann man da rauf, und ich bin auch nicht die hellste Bärne, was das angeht, aber ich weiß, dass ich da rauf drücken muss, und dann ist die Losung da. Ist herrlich. Du stehst morgens auf, draußen stürmt das Hagel, ist mir völlig egal, was da draußen los ist. Ich schaue, und dann Gottes Wort. Und dann darf ich diese kleinen beiden Worte nehmen, ja, und dann darf ich 2-3 Minuten einfach mich total auf den Herrn ausrichten, und dann gehe ich in den Tag, ja. Und dann nehme ich das mit und gehe spazieren und habe das in den Korb drin, ja. Natürlich habe ich auch dann noch mal eine stille Zeit, aber das ist eine ganz große Hilfe. Und was auch wichtig ist, der Preis der Nachfolge ist hoch, Geschwister. In 2. Korinther 4, Vers 8 und 11, da sagt Paulus, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein einem Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Wir sind hier auf diesem Pfad, ja, steinig, und fällt man manchmal hin. Und manchmal hast du das Gefühl, da komme ich nie oben an. Ja, das schaffe ich nicht. Ja, da oben komme ich nicht hin. Doch, du kommst da. Jesus wird dir helfen. Aber du musst dir bewusst sein, der Weg ist steinig. Und manchmal liegen wir mehr auf dem Boden, als wir auf dem Weg sind. Ja? Aber der Herr hat uns versprochen, es ist kein Spaziergang. Es ist kein Spaziergang, Christ zu sein. Manche sagen ja, wenn du deine Probleme loswerden willst und ein einfaches Leben, kommst zu Jesus. Das stimmt überhaupt nicht. Genau das Gegenteil stimmt. Wenn du zu Jesus kommst, dann fangen die Probleme erst richtig an. Aber das Ziel ist einmalig. Aber wenn du mit Jesus lebst, dann hast du viel mehr Probleme als vorher. Weil du nämlich in einer Welt lebst, die von Satan beherrscht wird. Und die Welt möchte eigentlich 24 Stunden genau das Gegenteil tun, was Gott will. Und du und ich, wir leben in dieser Welt. Und deswegen haben wir ständig Terror. Ist nicht einfach. Das hat Jesus aber auch nicht versprochen. Ja. Und hier, Hebräer 12, 1 bis 3, Jesus betrachten. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Hört euch genau an. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abstrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles getragen. Wenn ihr euch das vor Augen hält, ja, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Jesus betrachten, Jesus allein. Darf ich dir die Frage stellen, wie oft am Tag betrachtest du Jesus? Das ist der Schlüssel zum Sieg. Bete doch einmal dafür, Herr, ich möchte dich ständig, beständig auf dem Herzen tragen in meinen Gedanken. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man Jesus betrachtet, ja, dann wird alles andere klein. Ich habe das oft in meinem Leben gehabt. Die Situation hat sich nicht geändert, nichts. Aber mein Blick hat sich geändert. Ich hatte nämlich nicht mehr den Blick auf meine Probleme, sondern auf Jesus. Und warum konnte er das Kreuz erdulden? Warum? Warum konnte er gehen? Welche Freude auf ihn wartete? Er hat auf das Ziel geschaut. Er wusste, ich muss jetzt hier fürchterlich leiden. Vater, aber ich werde bei dir sein. Und du und ich, wir haben eine Perspektive, die Welt nicht hat. Das Ziel ist so gewaltig, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Lieber Bruder, liebe Schwester, in Römer 18,18 steht, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Wir haben ein Ziel, einmal in diese goldene Stadt einzuziehen. Ich stelle mir das immer so vor, wir kommen da an und dann sehen wir vielleicht unsere Verstorbenen wieder, ja. Ich freue mich, die Menschen wiederzusehen, die uns vorangegangen sind. Ja, da freue ich mich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, auch meinen Vater zu sehen oder Kako Feigl zu sehen, Bibi Falchen zu sehen, unsere ganzen alten Menschen. Ja, da freue ich mich riesig, Maiko zu sehen. Da mache ich einen Freudentanz mit ihnen da oben. Ja, und dann gehe ich da weiter und dann kommen noch welche, die wir alle kannten. Tante Gertrud, ich weiß nicht alle. Irgendwann sehen wir Abraham und Josef und wen alles da oben sehen. Und dann stelle ich mir das immer so vor, dann gehen wir weiter und irgendwann sagen sie, stopp. Jetzt pass auf, Junge. Was jetzt noch wahrscheinlich? Jetzt pass auf. Und dann geht das Tor auf, ja. Und dann sehen wir Jesus. Und ich sage euch, da lohnt sich alles. Wir werden keine Luft mehr kriegen, wenn wir die Herrlichkeit Jesu betrachten. Wir werden uns kneifen gegen sich. Das kann nicht sein. Herr, bist du es wirklich? Und er wird sagen, ich bin es, mein Kind. Und dafür, für diesen Tag lohnt sich alles. Lass dir von niemandem, prägt dir dieses Bild ein. Krieg es dir ein, dieses Ziel vor Augen, ich darf einmal Jesus sehen. Und du wirst deine geliebten Menschen, die in Jesus gestorben sind, du wirst sie wiedersehen. Lebendig wirst du sie wiedersehen. Und wir gemeinsam werden nie mehr auseinandergehen müssen. Wir werden die ganze Ewigkeit zusammen verbringen. Und ich sage euch das, das wird nicht langweilig da oben sein. Ich muss mal wieder eine Predigt über den Himmel halten. Leute, lasst euch von niemandem Geschichten erzählen. Da oben, da ist es langweilig, da, die sitzen da nur und spielen auf irgendeiner Harfe rum. Die haben keine Ahnung, Menschen, die das erzählen. Wir werden ein unfassbares, interessantes Leben führen. Ja? Der Herr sagt, ich mache einen neuen Himmel. Einen neuen Himmel. Da ist der jetzige davor schon, der ist per se. Und eine neue Erde. Ja? Ich muss dazu sagen, ich reise gerne, aber ich habe Angst, mit einem Flieger zu fliegen. Und ich bin ja auch nicht der Mutigste, da irgendwo in so einen Urwald zu gehen, wo Spinnen und so sind. Da kriegt man mich auch nicht rein. Aber ich weiß, wir werden eines Tages auf einer neuen Erde Dinge sehen. Da sind alle schönsten Urlaube hier lächerlich. Ja, und darauf darfst du dich freuen. Vielleicht hast du momentan nicht finanziell die Möglichkeiten oder du bist auch so ein Angsthase wie ich, dass du aus dem Flugzeug Angst hast, irgendwo hinzugehen. Ja, kann ich dir ganz entspannt sagen, der Herr macht eine neue Erde und da werden wir einiges sehen, was wir in unserem ganzen Leben noch nie gesehen haben. Und auf den neuen Himmel freuen wir uns sowieso. Und zum Nein, genau, wir können wahrscheinlich dann fliegen. So, und das Letzte, damit möchte ich schließen mit diesem Satz und nimm diesen Satz mit für dein Leben. Egal, welche Entmutigung man durchlebt, die Ermutigungen des Herrn sind im Vergleich dazu immer größer. Jesus ist und bleibt immer größer als alles das, was dich angreifen will. Amen.